Ich möchte mich bedanken, dass Friedemann und die Ältesten mir das Vertrauen geben, dass ich hier vorne stehen darf und das Wort predigen darf. Und ich möchte zuerst beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für meine Sünden ans Kreuz gegangen bist, Herr, dass du geduldig bist mit mir und uns allen hier drin, Herr, mit deinem ganzen Leib, Herr Jesus. Entschuldige uns, Herr, wenn wir dir im Weg stehen, Herr, um dein Reich zu erbauen, Herr. Hilf du uns, dir recht nachzufolgen, Herr Jesus. Schenk du Kraft in den Predigten überall, wo jetzt dein Wort gepredigt werden wird, Herr Jesus. Schenk du offene Herzen, damit der Same gestreut werden kann und auch Frucht entstehen darf, Herr Jesus, dass wir uns verändern, dass wir verändert aus einer Predigt rausgehen dürfen, Herr Jesus. Dass wir das ernst nehmen, Herr, und unser Leben dir widmen, Herr Jesus. Amen. So, ich muss erst einen Schluck nehmen. Danach, wir, die wir leben und überbleiben, werden zugleich mit denselben hingerückt werden, in den Wolken dem Herrn entgegen, in der Luft, und werden also bei dem Herrn sein, alle Zeit. Also dieses Wort ist unglaublich. Völlig unverdient, allein aus der Gnade vom Herrn, wird er uns holen, wir werden hingerückt werden oder auch auferstehen, wie im Vers 16, falls wir entschlafen bis zu diesem Zeitpunkt, und werden also bei dem Herrn sein alle Zeit. Jetzt überlegt ihr das mal. Ich fühle mich nie würdig, dem Herrn zu begegnen. Ich fühle mich nie würdig, ins Gebet zu gehen. Ich fühle mich auch überhaupt nicht würdig, hier vorne zu stehen. Weil ich habe auch Ecken und Kanten, wie ihr alle auch hier drin. Ich habe auch Sünde immer noch, die mich verfolgt, mit der ich leben muss. Aber, und werden also bei dem Herrn sein, alle Zeit. Er nimmt uns zu sich. Wir werden in der Ewigkeit beim Herrn sein. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe keine Ahnung, wie der Himmel aussieht. Ich habe gelesen, da fließt Wasser auf jeden Fall. Aber für mich ist das nicht greifbar. Ich weiß nicht, wie der Himmel ist. Die Hölle kann ich mir irgendwie mehr vorstellen, weil ich habe Feuer da, hier auf der Erde. Ich kann meine Hand drüber halten und ich weiß, es tut richtig arg weh, ich schaffe es nicht, eine Sekunde meine Hand im Feuer zu halten. An was ich mich orientieren kann, ist, ich muss nicht in die Hölle. Ich weiß ganz, ganz, nur minim, wie ungefähr die Hölle sein könnte, aber auch nur für eine Sekunde und nicht für eine Ewigkeit. Und ich bin völlig unverdient aus diesem Zustand der Verlorenheit rausgerufen worden. Völlig unverdient. Das ist alles das Werk vom Herrn. Und dann kommt die Zusage, wir müssen nicht dorthin. Das ist mal die erste Zusage. Aber wir kommen zum Herrn. Ich meine, ich kann mir das nicht vorstellen. Das muss gewaltig sein. Übrigens, das war 1. Thessaloniker 4, Vers 17, was Friedemann vorgelesen hat. Nun, jetzt, heute, sind wir nicht da. Jetzt sind wir hier, auf Erden. Wir sind nicht im Himmel. Wir können uns noch nicht zurücklehnen. Im jetzigen Moment ist noch Arbeit vor uns. Im jetzigen Moment ist noch Kampf vor uns. Und wir wissen aufgrund von Militär, Kampf ist eiserne Disziplin. Es ist ein geistiger Krieg, wie Epheser 6 sagt. Nun, Als ich ein Teenager war, da kam immer meine Mutter und die Gemeinden, die wir besucht haben, die haben mir immer gesagt, Gott liebt dich. Die haben mir immer gesagt, Gott ist groß und Gott vollbringt Wunder. Und ich dachte mir immer, okay, Gott liebt mich. Okay? Okay. Habe ich mir die Liebe vorgestellt? Wie ist denn die Liebe? Wie ist menschliche Liebe? Menschliche Liebe habe ich mir vorgestellt. Wie ist denn die Liebe? Ja, die Liebe ist, ja, die muss irgendwie, ja, die ist schön. Ja, wenn man verliebt ist, dann hat man Bauchkribbeln. Alles ist in Ordnung. Und alles ist so, ja, so mit Watten umbauscht. Alles ist so wohlig. Liebe, so habe ich mir das vorgestellt. Gott liebt dich. Also ich kann ja getrost sein, er liebt mich ja. Gott liebt mich. Also ich habe dann als Jugendlicher gedacht, ja gut, Gott liebt mich. Dann kann ich ja, ja er liebt mich halt. Ich kann ja tun und lassen, was ich will. Er liebt mich ja. Nun, in meinem Leben wurde ich an verschiedene Punkte geführt und bin mittlerweile zu einer anderen Erkenntnis von Gottes Liebe gekommen, die ich dazumals als Teenager hatte. Was ist denn Gottes Liebe? Ist denn Gottes Liebe so Schmetterling und Kribbeln im Bauch und alles ist gut und rosa Brille? Nein, das ist nicht Gottes Liebe. Das hat überhaupt gar nichts mit Gottes Liebe zu tun. Wenn du einem jungen Kerl, einem Teenager, einem Kind sagst, Gott liebt dich. Aus meiner Erfahrung kann es passieren, dass diese Person ein falsches Bild kriegt, was es denn heißt. Gott liebt dich. Der allererste Vers, den ich auswendig lernen musste bei Paddy, konnte, war Römer 5,8. Darum preiset Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. Ich habe diesen Vers auswendig gelernt, das war der allererste, und ich habe das nicht verstanden, ich habe ihn aber auswendig gekonnt, und nach habe ich auf einmal gemerkt, hey, Gottes Liebe ist nicht, oh, alles ist gut, alles ist okay mit dir, ist schon gut, mach nur, was du willst. Gottes Liebe ist, dass er ans Kreuz gegangen ist und uns errettet hat von der ewigen Verdammnis. Das ist Gottes Liebe. Gottes Liebe ist nicht Schmetterling. Gottes Liebe ist nicht rosa Sonnenbrille oder wie auch immer, sondern er hat all den Leid, das Leid auf sich genommen und den Schmach und den Hohn und ist an unserer Stadt hat er gelitten. Für uns. Das ist seine Liebe. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Die Liebe erzeigt sich in Jesu Kreuzestod. Er hat uns errettet. Das ist Liebe. Das ist Gottes Liebe. Aber es braucht Zeit, um das richtig zu erfassen zu können. Ja, was heißt das für mich jetzt? Ich konnte nie, als Teenager, ich wusste nie, ja, was heißt denn das für mich? Gott liebt mich. Ja, Gott ist groß. Ja, logisch, er hat ja alles erschaffen, der muss ja groß sein. Aber was heißt das in der Praxis? Für mich persönlich, für dich, was heißt das? Ich konnte mit dem gar nicht viel anfangen. Ich habe mir auch eine falsche Vorstellung von Liebe gemacht, von Gottes Liebe. Nun wissen wir, aufgrund von Römer 5,8 und Johannes 3,16, dass Gottes Liebe sich erzeigt im Tod Jesu Christi, dass er für uns gelitten hat. Es gibt auch einen Vers, ich weiß jetzt gar nicht, wo er steht, niemand hat mehr Liebe, ah doch, ich weiß, wo er steht, Johannes 15. Nein, ich finde ihn gar nicht. Aber niemand hat mehr Liebe, denn der sein Leben lässt für seine Freunde. Er lässt sein Leben. Das ist die Liebe Gottes. Und wenn man dann sich die Hölle vorstellt und dann merkt, hey, das ist ja unerträglich. Das ist ja unerträglich, die Hölle. Und die ist für alle Menschen auf dieser Welt vorbereitet. Für alle. Sie werden geboren, sie sind schon auf dem Weg zur Hölle. Direkt Sünder. Sie können gar nichts anderes tun. Du kannst dein Leben so leben, wie du willst. Du kannst so gut leben, wie du willst. Du kannst versuchen, ein lieber Mensch zu sein. Es ändert nichts an der Tatsache, dass wenn du stirbst, du in der Hölle landest. Wenn du Jesus Christus, die Liebe von Jesus Christus nicht annimmst. Wenn du nicht bekennst, dass du ein Sünder bist. Wenn du nicht bekennst, dass du wirklich einfach unwürdig bist, ihm entgegenzutreten. Absolut unwürdig. Und das ist der Zustand, den man im ersten Moment anfangen muss begreifen, wenn es um Evangelium geht. Wenn ich zu einem Kollegen oder so hingehe und sage, hey, er ist irgendwie in der Not oder so, und sage, hey, Gott liebt dich, dann schätze ich, bringt das ihm bedingt etwas. Er weiß ja gar nicht, was heißt denn, Gott liebt mich. Ich denke, es ist sehr, sehr sinnvoll, dass man dem Menschen sagt, hey, Gott liebt dich. Er möchte dich von der Hölle erretten und ist ans Kreuz gegangen für dich, wegen deiner Sündenschuld, wegen unserer Sündenschuld. Das ist hilfreich, weil so kann ich Gottes Liebe verstehen. Wir wissen, dass die Christenheit, die ist auf einer Talfahrt, die geht richtig, da geht es den Berg runter. Ich sage das aufgrund von verschiedenen Gemeinden, die ich besucht habe und aufgrund von der Erkenntnis, die ich jetzt erhalten habe, da geht alles bergab. Das Evangelium ist verwässert. Es wird nicht mehr klar Botschaft gepredigt. Man versucht, das so zu formen, dass es den Menschen doch, dass man nicht ihn irgendwie in eine Ecke drängt. Man versucht es ihm so schonend wie möglich beizubringen, aber die Wahrheit, die ist knallhart. Die ist einfach so. Egal, wie du ihm das sagen willst, er geht in die Hölle, wenn er Jesus nicht hat. Ob du ihm das lieb sagen willst oder wie auch immer, das ist einfach die Tatsache. Und die Wahrheit, die ist knallhart. Nun, wir sind jetzt am Punkt, ich gehe davon aus und hoffe, du bist an diesem Punkt, dass du die Liebe Gottes verstanden hast, was es beinhaltet, die Liebe Gottes, dass Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist, für deine Sündenschuld und du durch ihn von neuem geboren werden durftest und jetzt in den Zustand der Errettung bist. Ich hoffe, das ist für dich klar. Wenn dir das bis heute noch nicht wirklich bewusst war, was es eigentlich heißt, Gottes Liebe, dann geh nochmal zum Herrn und nimm dieses Geschenk an. Wenn dir jetzt etwas aufgegangen ist, dann geh zu ihm und sag, hey, jetzt verstehe ich deine Liebe erst wirklich. Hey, du bist ja für mich ans Kreuz gegangen. Aber ich gehe davon aus, das Verständnis ist soweit da. Gottes Liebe. Wir sind nun in der Liebe Gottes. Wir sind von neuem geboren worden. Wir sind nun in der Liebe. Wir haben das verstanden. Am letzten Montag haben wir Johannes, das Buch Johannes weiter besprochen. Jetzt weiß ich auch, wieso ich den Vers nicht gefunden habe. Ich habe in Apostelgeschichte rumgeblättert. Okay, gut. Also Johannes 15. Und da steht im Vers 9, Johannes 15, Vers 9. Gleich wie mich mein Vater liebet, also liebe ich euch auch. Bleibet in meiner Liebe. Okay. Wir haben die Liebe verstanden. Wir sind in den Zustand der Liebe gekommen. Aber jetzt sagt er uns, bleibet in meiner Liebe. Das heißt ja, ich kann ja wieder weggehen von seiner Liebe. Das heißt nicht, dass ich den Zustand der Rettung verliere. Um das geht es nicht. Denn Gott ist treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Aber bleibet in meiner Liebe. Ja gut, was muss ich denn tun, um in seiner Liebe zu bleiben? Was heißt denn das? Ich bin doch jetzt in seiner Liebe. Wir lesen weiter, Vers 10. So ihr meine Gebote haltet, so bleibet ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sind zwei verschiedene Dinge. In die Liebe kommen und in der Liebe bleiben. Und beides verlangt von dir etwas Aktives. Du musst etwas tun. Ich habe das Gefühl, in der Christenheit ist es häufig so, ich bin jetzt in der Liebe Gottes. Ach, da setze ich mich jetzt hin. Ah, ich werde errettet. Da bin ich jetzt. Aber man versteht nicht, dass man etwas tun muss, um in der Liebe zu bleiben. Ja, vielleicht hat es mit Vers 10 zu tun. So ihr meine Gebote haltet, weil ich etwas tun muss. Wir sind doch bequem und faul, wir Menschen. So ihr meine Gebote haltet. Ja, da muss ich etwas tun, ich will doch eigentlich einfach so in der Liebe sein. Aber das erwartet Gott von uns. Und da hat es auch eine Konsequenz, wenn du bleibst oder eben nicht bleibst. Betty hat mir das mal so erklärt. Die Liebe von Gott zu dem Menschen ist ja wie die Liebe vom Vater zu einem Kind. Jetzt, das Kind bist du. Du bist das Kind, ich bin das Kind. Das Kind, das 5-6-jährige Kind, will Eiscreme. So richtig viel Eiscreme, weil das ist so süß und das ist richtig lecker. Der Vater sagt nach der zweiten Glasse sagt der Vater, so jetzt ist fertig, mein Sohn, jetzt gibt es keine Glasse mehr. Das Kind versteht das überhaupt nicht. Was bist du nur für ein böser Vater? Du liebst mich ja gar nicht. Du bist ja mega bös. Das hat gar nichts mit Liebe zu tun. Sprich, eben genau, es hat mit Liebe zu tun. Der Vater weiß, wenn das Kind zu viel Glasse isst, dann kriegt es irgendwann Karies und seine Zähne verfaulen. Der Vater macht das zum Schutz des Kindes. Sagt er, hey, jetzt fertig. Und für das Kind ist es wie eine Strafe. Oh, ich darf keine Glasse mehr essen. Genau so funktioniert es mit dem Herrn und dir. Er wird dir Dinge sagen, die dir nicht passen. Es ist einfach so. Wieso? Weil wir Menschen sind. Und wir Menschen sind nicht göttlich. Wir können versucht sein, uns danach auszurecken, aber wir werden die Vollkommenheit erst haben, wenn wir dann im Himmel sind. Das mit in Gottes Liebe bleiben und Gebote halten, das ist in der Praxis Fluch und Segen. Wenn das Kind dem Vater nicht gehorcht, der gesagt hat, es gibt keine Glasse mehr, dann wird es irgendwann ernten müssen. Mit faulen Zähnen, kaputten Zähnen, muss zum Zahnarzt, hat nicht mehr seine Zähne, kostet viel Geld und. Er hat entsprechend etwas zu tragen. Wenn das Kind aber auf den Vater hört, obschon es überhaupt kein Verständnis hat für seine Aussage, wird es bewahrt werden. Und genauso funktioniert es mit dem Herrn. Wenn du nicht tust, was der Herr von dir erwartet, wenn du nicht seine Gebote hältst, und in der Liebe versuchst zu bleiben, ich weiß, es fällt uns immer schwer, aber wenn du nicht versucht bist, das zu tun, dann wirst du ernten müssen. Gut, ja, was sind denn die Gebote? Ja, was muss ich denn machen? Was muss ich denn machen? Heute in den Sprüchen, ich sage heute, weil das Buch Sprüche hat 31 Kapitel, das passt perfekt über den Monat. Heute ist der erste, Sprüche 1. Habe ich heute Morgen gelesen. Das kann man sich auch aneignen, dass man täglich Sprüche liest. Man hat manchmal mehr Zeit, um in der Bibel zu forschen, manchmal weniger, aber dass man sich vornimmt, hey, gut, auch wenn ich jetzt gar keine Zeit habe, mindestens Sprüche lese ich durch. Wieso? Es ist absolut praktisch. Es ist richtig praktisches Wortgut, was da drin steht. Sprüche 1, Vers 20. Die Weisheit klagt draußen und lässt sich hören auf den Gassen. Gut, ganz kurz zur Weisheit. Sprüche 8, geht es um die Weisheit. In Sprüche 8 kann man erkennen, dass wenn es um Weisheit geht, geht es um Jesus. Moment, ich habe noch eine Stelle. Ich habe mir das, glaube ich, da notiert. Matthäus 11, 19 in Bezug auf Weisheit. Matthäus 11, 19 in Bezug auf Weisheit. Des Menschen Sohn ist kommen, isset und trinket, so sagen sie, siehe, wie der Mensch ein Fresser und ein Weinsäufer, der Zöllner und Sündergeselle und die Weisheit muss sich rechtfertigen lassen von ihren Kindern. Das ist Jesus gemeint. Wenn es um Weisheit geht, geht es um Jesus. Wenn es um Jesus geht, für uns geht es um die Bibel. Weil Jesus ist nicht mehr da. Aber die Bibel hat er uns hier gelassen. Also, die Weisheit klagt draußen und lässt sich hören auf den Gassen. Hier in diesem Buch stehen so viele gute Dinge und es schreit zu dir. Es möchte dir gewisse Dinge mitteilen. Sie ruft in der Tür am Tor vorne unter dem Volk. Sie redet ihre Worte in der Stadt. Wie lange wollt ihr Albernen albern sein und die Spötter Lust zur Spötterei haben und die Ruchlosen die Lehre hassen? Hey, ändert euch! Die Aufforderung, ändert euch! Kehrt euch zu meiner Strafe! Siehe, ich will euch heraussagen meinen Geist und euch meine Worte kundtun. Das Buch will uns etwas sagen. Es will uns helfen. Hallo, es schreit förmlich. Weil ich den rufe, und ihr weigert euch, ich recke meine Hand aus und niemand achtet darauf. Und lasst fahren alle meinen Rat und wollt meiner Strafe nicht. Dann kommt der Fluch. Wenn du nicht tust, was der Herr dir gerne sagen will, wenn du nicht versuchst, dem Herrn nachzufolgen, so will ich auch lachen in eurem Unfall und eurer Spotten, wenn da kommt, das ihr fürchtet. Wenn über euch kommt, wie ein Sturm, das ihr fürchtet, und euer Unfall als ein Wetter, wenn über euch Angst und Not kommt, dann werden sie mir rufen, aber ich werde nicht antworten. Sie werden mich früher suchen und nicht finden. Ja, das ist ja keine Liebe. Wo ist denn da die Liebe? Doch, es ist Liebe. Blätter mal eine Seite weiter. Sprüche 3, Vers 11. Mein Kind, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht ungeduldig über seine Strafe. Denn welchen der Herr liebet, den straft er und hat Wohlgefallen an ihm wie ein Vater am Sohn. Ja, der Sohn hat das Gefühl, ich werde bestraft, ich kann keine Glasse mehr essen. Nein, um das geht es gar nicht, du kriegst Karies. Und so ist es mit dem Herrn. Wenn du nicht seine Gebote tust und haltest und versuchst, bis sie zu halten, wir sind unfähig, alles zu halten, das ist mir völlig bewusst, aber wenn du nicht versucht bist, sie zu halten, dann wird entsprechend Fluch kommen. Nun, ich möchte aufgrund vom Alten Testament dies nochmal veranschaulichen. 5. Mose 30. Mose 30. Hier geht es um das Volk Israel. Das Volk Israel stand ja im direkten Kontakt mit dem Herrn. Er hat direkt über Mose zum Beispiel zu dem Volk gesprochen. Die hatten dann noch keine Bibel, aber der Herr hat sich ihnen dennoch offenbart. 5. Buch Mose, 30, Abvers 11. Denn das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht verborgen, noch zu ferne. Er meint hier das Gesetz. Er redet über Segen und Fluch in den vorhergehenden Kapiteln. Und ihr müsst euch das wirklich mal durchlesen, die Seiten vorher, weil hier stehen echt erstaunliche Dinge drin. Wenn das Volk Israel nicht tut, was der Herr sagt, dann wird er seinen Zorn ausschütten. Auf jeden Fall ist das Gebot nicht zu ferne. Es ist nicht verborgen. Sie wissen um das Gebot, um das Gesetz. Sie haben durch Mose das Gesetz bekommen. Vers 12, noch im Himmel, dass du möchtest sagen, wer will uns in den Himmel fahren und uns holen, dass wir es hören und tun? Also du hast keine Ausrede. Du kannst nicht sagen, ja, ich weiß ja nicht, was du willst von mir. Nein, sie haben das Gebot. Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du möchtest sagen, wer will uns über das Meer fahren und uns holen, dass wir es hören und tun? Denn es ist das Wort fast nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Siehe, ich habe dir heute vorgelegt, das Leben und das Gute, den Tod und das Böse. Der Herr hat alles gesagt. Er hat alles gesagt, was nötig ist, um wissen zu können, wie muss ich mich gegenüber ihm verhalten, damit es ihm wohlgefällig ist. Er hat alles offenbart. Vers 16. Der ich dir heute gebiete, dass du den Herrn, deinen Gott, liebest und wandelst in seinen Wegen und seine Gebote, Gesetze und Rechte haltest und leben mögest und gemehret werdest, dass dich der Herr, dein Gott, segne im Lande, da du einzeugst, desselbigen einzunehmen. Sie kriegen riesengroßen Segen, wenn sie tun, was der Herr sagt. Wendest du aber dein Herz und gehorchst nicht, sondern lässt es dich verführen, dass du anderen Götter anbetest und ihnen dienest. So verkündige ich euch heute, dass ihr umkommen werdet und nicht lange in dem Lande bleiben, da du hineinzeugst über den Jordan, dasselbe einzunehmen. Ich lese weiter. Ich nehme Himmel und Erde heute über euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählest und du und dein Samen leben mögest. Dass ihr den Herrn, euren Gott, liebet und seiner Stimme gehorchet und ihn anhanget. Liebe und Gehorsam und Anhangen. In einem Satz. Denn das ist dein Leben und dein langes Alter, dass du im Lande wohnest, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, ihnen zu geben. Nun, der Herr ist ganz klar. Er hat alles offenbart. Wir wissen um alles, steht alles in diesem Buch, wie er funktioniert. Wir wissen alles und er hat uns auch gesagt, was uns droht, wenn wir das nicht machen und was uns zugute kommt, wenn wir die Gebote halten. Ist ja nicht nur böser Finger, sondern man erfährt auch einen riesengroßen Segen, wenn man die Gebote hält. Ich habe mir das mal so vorgestellt. Der Herr ist eine Dusche. Und wenn mir gesagt worden ist als kleiner Junge, Gott liebt dich, dann, Gott liebt mich. Der Herr ist die Dusche, gut, ich stelle mich unter die Dusche. Er liebt mich. Das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen suspekt, aber ich komme gerade drauf. Jetzt, die Dusche, wenn du dreckig bist, dann stellst du dich ja auch unter die Dusche. Oder? Aber du kannst dich nicht einfach unter die Dusche stellen und dich ein bisschen reiben. Du musst ja den Hahn aufdrehen. Du musst ja das Shampoo nehmen.
Du musst dich einreiben.
Es liegt nicht an der Dusche, dass du nicht sauber wirst. Es liegt an dir, wenn du dich nicht recht putzt. Es liegt an dir, wenn du das Wasser nicht einstellst. Es liegt an dir, wenn du das Shampoo nicht brauchst. So ist der Herr. Er ist da. Er ist ewiglich. Er ist immer gleich. Er ist. Die Frage ist, wie verhältst du dich ihm gegenüber? Wie tust du richtig? Holst du dir den Fluch oder holst du dir den Segen? Ja, wie kann ich denn wissen, was er genau von mir will? Im Josua 1,8 steht, und lass das Buch, dieses Gesetze, nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf das du haltest und tust aller Dinge, nachdem das drinnen geschrieben steht. Alsdann wird es dir gelingen, in allem, was du tust, und wirst weislich handeln können. Der Herr, Moment, ich weiß nicht, ob das der Herr ihm sagt, auf jeden Fall, Josua kriegt den Befehl und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen. Wenn Josua die Gesetzestafeln oder die Gesetze nicht gelesen hätte, dann hätte er ja auch nicht gewusst, wie die Dusche funktioniert. Und so ist es mit dir. So ist es heute genau noch so. Wenn du dieses Buch nicht liest, dann wirst du vielleicht nicht sauber. Dann wirst du wahrscheinlich dreckig bleiben. Du erntest dir Fluch, du denkst, Mann, wieso läuft mein Leben so, wie es läuft? Wieso muss ich so viel leiden? Ja, hast du mal überlegt, ob du vielleicht zu heiß eingestellt hast oder zu kalt eingestellt hast? Verhältst du dich richtig? Jesus liebt dich, er hat alles schon getan. Die Frage ist nur, bleibst du in seiner Liebe? Hast du sie einmalig angenommen, sitzt auf dem bequemen Sessel und wartest ab, bis die Entrückung ist? Oder versuchst du, dein Leben jeden Tag immer wieder Jesus zu widmen? Ich weiß es von mir, ich vergesse es immer wieder. Ich vergesse Jesus immer wieder, täglich, immer wieder. Da bin ich irgendetwas dran am Arbeiten, wie auch immer. Jesus schon lange vergessen. Es ist einfach wirklich, man muss sich täglich dessen erinnern. Jeden Tag, immer wieder. Immer wieder musst du das Buch lesen. Du vergisst immer wieder. Man muss dir immer wieder Sachen sagen. Es ist einfach so. Wieso? Ja, wir sind Menschen. Wir können es nicht besser. Und deswegen ist es so wichtig, dass man die Nase in dieses Buch steckt. Und nicht einfach nur, ich lese jetzt mal wieder einen Vers, da steht Gott liebt mich. Nein, zu verstehen, wie funktioniert das Konstrukt mit dem Herrn. Weil, wenn ich zurückkomme, ich als Teenager, Gott liebt dich. Ja, wie bediene ich die Dusche? Ja, ich weiß schon, er liebt mich, aber ich werde trotzdem nicht sauber. Es hat mir niemand gesagt, wie das funktioniert, was ich tun muss, dass ich vielleicht mal in der Bibel lesen sollte. Das hat mir niemand gesagt. Ich wusste das gar nicht. Und mittlerweile kann ich das begreifen und ich weiß, es liegt nie am Herrn. Nie. Es liegt immer an mir und an euch und dir genauso. Es liegt immer an dir. Wie pflegst du deine Beziehung zu Jesus? Pflegst du es überhaupt noch? Hast du es überhaupt mal gepflegt? Hast du dich nur in seine Liebe begeben und das verstanden und dich dann zurückgelehnt? Oder bist du aktiv dabei? Ja, wieso sollte ich denn das tun? Wieso sollte ich mich denn jetzt abmühen auf dieser Erde? Ich komme ja sowieso in den Himmel. Wieso sollte ich das tun? Weißt du so? Die meisten deiner Kollegen, die meisten Leute in deinem Umfeld, die kennen Jesus nicht. Die fahren alle zur Hölle. Alle. Die meisten. Wir kennen das in Matthäus 7, der breite und der schmale Weg. Der breite Weg ist die Welt. Der breite Weg ist der, der zu Verdammnis abführt. Und der schmale Weg, auf dem dürfen wir gehen. Auf dem schmalen Weg dürfen wir sein. Wieso? Völlig unverdient. Weil uns einfach mal jemand erklärt hat, wie das funktioniert mit Gottes Liebe. Erklärst du das den Leuten um dich herum? Wissen die Leute, was Gottes Liebe eigentlich ist? Es ist nicht einfach zurücklehnen. Es ist, hey, aktiv. Das lag mir auf dem Herzen, das mitzuteilen, weil mich das völlig in die Irre geleitet hat. Gott liebt dich. Hat mich völlig in die Irre geleitet. Ich war verzweifelt. Ja, wenn mich Gott liebt, so ist es dann so, wie es ist. Ja, du musst vielleicht noch mehr verstehen. Die Welt ist gefallen. Da herrscht nicht Gott, da herrscht Satan. Wenn du dich dieser Welt anschließt, wenn du da in diesem Konstrukt dich befindest und dich auch wohlfühlst darinnen, dann bist du nicht in der Liebe von Gott geblieben. Und da musst du dich auch nicht wundern, wieso dein Leben läuft, wie es läuft. Das möchte ich euch mitgeben, als Ermutigung. Nicht als Drohung, sondern als Ermutigung. Weil, wenn du dem Herrn seine Gebote hältst, Matthäus 6, 33, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und so wird euch solches alles zufallen. Im Kontext geht es um Kleidung, Essen, aus meiner Sicht um einfach das, was du bedarfst zu leben. Wenn du am ersten nach dem Herrn trachtest, wenn du am ersten, am Morgen früh aufstehen, am ersten nach dem Herrn trachten, am ersten versuchen, seine Gebote zu halten, zuallererst, vor allem, direkt zum Herrn gehen. Wenn du das machst, dann wird alles andere zufallen. Und es ist wirklich so. Ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt. Das baut sich von alleine. Oh, jetzt habe ich das. Das wollte ich ja immer und jetzt ist es einfach da. Trachte am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Wirklich, wirklich. Sich selber wieder mal kritisch hinterfragen. Ja, bin ich denn noch in seiner Liebe? Oder bin ich schon lange wieder irgendwo? Wie schnell vergisst man den Herrn? So schnell. Und lass das Buch dieses Gesetze nicht von deinen Augen kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht. Es geht im Kontext um das Volk Israel und um das Gesetz. Aber wir haben auch ein Buch. Wir müssen, also verstehst du, betrachtest du das Tag und Nacht? Ich nicht. Aber das ist das, was der Herr uns auch sagt. Hey, betrachte es Tag und Nacht. Nimm es, verleibe es dir ein. Das ist geistige Nahrung. Wenn du diese nicht zu dir nimmst, dann wirst du verhungern. Herr Jesus, ich möchte dir danken für dein Wort, Herr, dass du uns dies als Buch zurückgelassen hast. Und wir aufgrund von der Schrift erkennen können, Herr, dass wir schuldig sind, Herr, dass wir nichts bringen können, dass wir unwürdiglich vor dir sind, aber dass du uns liebst und ans Kreuz gegangen bist und uns erretten willst von unserer Misere, Herr Jesus. Ich danke dir, Herr, dass du das gemacht hast, Herr, dass du ins Kreuz gegangen bist und gelitten hast für uns. Alle meine Worte, die sind nichtig, Herr. Ich kann es gar nicht fassen, was es für mich konkret zu bedeuten hat, Herr Jesus. Bitte hilf uns, deine Gemeinde zu bauen, Herr. Bitte hilf uns, Menschen zu dir zu führen. Bitte hilf uns, ein Licht zu sein in dieser dunklen und finsteren Welt, Herr Jesus. Dass auch andere, wenn sie dir nachfolgen und deine Gebote halten, in deiner Liebe bleiben, den Segen empfangen können. Ich danke dir vielmals, Herr Jesus, und bete das in deinem Namen.